Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Göttinger Wochenmarkt. Frische Produkte aus der Region. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Wochenmarktplatz in der Hospitalstraße.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Unsere Reihe im Gespräch widmet sich heute mit Friedhelm Flamme, Vox Organi, dem internationalen Orgelfestival, das am Sonntag in der Klosterkirche Fredelsloh eröffnet wird. Mit dem künstlerischen Festivalleiter durchstreifen wir die Orgellandschaft Südniedersachsens, besondere Konzertformate, Schauplätze und musikalische Entdeckungen. Friedhelm, am Sonntag eröffnet das Festival Vox Organi mehrere Monate Orgelkonzerte im gesamten südniedersächsischen Raum und in der Nachbarschaft. Jetzt für die Eröffnung in Fredelsloh hast du ja ein ganz besonderes Programm zusammengestellt.
Ja, da kommen mehrere Sachen zusammen. Das sieht also so aus, dass wir einen Dante-Experten gewinnen konnten, also einen Literaturkenner. Und das ist Kilja Nauhaus vom Französischen Dom in Berlin. Der ist nicht nur dort Kirchenmusikdirektor und ein ganz toller Organist, sondern auch ein Literaturkenner, und zwar der Dante-Experte in Deutschland. Er hat nämlich eine Prosafassung der Göttlichen Komödie geschrieben, wo alle Sachen erklärt werden. Man kann also das Ganze hintereinander lesen, ohne dass man in Anmerkungen suchen muss, wer ist denn das jetzt und so weiter. Er wird zu Dante eben ausgewählte Passagen rezitieren aus seiner Übersetzung. Das ist da die eine Komponente. Die andere ist natürlich die Musik. Ich habe dazu Orgelmusik ausgewählt, die hoffentlich dazu passt, die auf mittelalterliche Musik rekurriert. Ein Stück von Johann Nepomuk David über das ganz berühmte Lied L'Homme Armé, der bewaffnete Mann, das so populär war, dass es sogar als Cantus Firmus, also als Melodie für Messen benutzt wurde. Und darüber hat Johann Nepomuk David, finde ich, ganz kräftige Variationen geschrieben.
Johann Nepomuk David ist ja auch kein vertrauter Zeitgenosse in dem Sinne.
Ich finde den also sehr, sehr gut. Der hat sehr viel Orgelmusik geschrieben, auch ganz tolle Sachen für Bläser und Orgel, Sinfonien. Und er ist im österreichischen Bereich sehr viel präsenter als vielleicht hier in Norddeutschland. Er hat also Anfang des 20. Jahrhunderts Furore gemacht mit seinen Orgelwerken. Und dies ist eines seiner ersten Stücke.
Und das korrespondiert dann auch mit den Werken von Christopher Steele und Henri Müller?
Ja, und der Christopher Steele, das ist ganz interessant, der hat nämlich ein Porträt des 14. Jahrhunderts geschrieben und hat sich an Guillaume de Machaut, dem damals oder aus heutiger Sicht berühmtesten Komponisten, orientiert. Und dessen Originalmelodie ist das Thema dieser Variationen. Und die Variationen wiederum orientieren sich an einem literarischen Werk, nämlich an dem Buch Der ferne Spiegel von Barbara Tuchmann. Und die Stationen korrespondieren mit diesem Buch. Da gibt es dann also zum Beispiel Minnesänger, Liebe, aber auch Krieg, Pandemie, alles was so ist, höfisches Fest, die große Kathedrale. Und das ist genau die Welt, die man eben auch bei Dante hat. Aber eben mit alten und modernen Klängen zusammen.
Das ist da besondere literarisch-musikalische Korrespondenzen gibt,
so sehe
die
ich
einem
das, ja.
So eine Komposition vielleicht noch mal anders entdecken lassen.
Das hoffe ich, das würde ich mir wünschen. Und das Stück von Henri Millet, was zum Schluss ist, das ist dann der versöhnliche Engel, also ein Engelsstück, weil ja auch die göttliche Komödie ja letztendlich versöhnlich wirkt.
Nach sehr bewegenden Stationen.
So ist es. Dann die dritte Komponente ist die Eröffnung der Kulturkirche Fredelsloh, die also dann offiziell an diesem Sonntag auch losgeht, also mit Ausstellungen, Bildern und so weiter. Da kann man dann auch das Auge noch zusätzlich schweifen lassen. Kommt also sehr viel zusammen an diesem Tag. Wie ich finde, ein tolles Joint Venture.
Diese Form von Joint Venture, die du jetzt gerade ansprichst, die kann man auch auf die Kirchengebäude und die Orgeln ausweiten. Es gibt ja viele Orgeln und kleinere Kirchengemeinden, die eine besondere Geschichte haben, die man bei der Gelegenheit auch erkunden kann. Ja. Da steht wahrscheinlich immer jemand und
ist auch bereit, ein paar Fragen zu beantworten.
Ja, also die Menschen vor Ort, also Pastoren, Küster oder einfach auch Kirchenmitglieder, die einfach sich für die Kirche engagieren in diesem Fall, die freuen sich natürlich sehr, dass sie ihre Kirche, ihren Ort präsentieren können und natürlich dann auch die Orgel. Und erzählen dann natürlich auch was und wissen natürlich mehr als ich.
Welches ist die älteste Orgel, die bei diesem Festival?
Wir sind zu Gast in Kloster Corvey und in der Abtei Marienmünster. Und dort sind relativ frisch restaurierte Orgeln, also in den letzten 10 Jahren etwa, die also die Klanglichkeit Anfang des 18. Jahrhunderts darstellen. Also die sind dann in mitteltöniger Stimmung, haben also ganz eigenen, etwas rauen Klang. Und das ist wirklich ganz alt und archaisch und wunderbar zu entdecken.
Es ist ja ein Kloster hinzugekommen.
Ja.
In diesem Jahr das Kloster Walkenried.
Ja, und das Kloster Walkenried hat aber eine moderne oder neuere Orgel, die also erst vor kurzem eingebaut worden ist. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt da eben eine neue Location haben und auch dort spielt ein toller Organist und so. Das finde ich also ganz toll.
Wie sieht es denn aus mit sogenannten Locations? Kirchen, die man mal erkunden könnte in musikalischer Hinsicht?
Ja, also es gibt immer wieder Neues zu entdecken, also in der gesamten Region, hauptsächlich in Südniedersachsen. Und es kommen dann immer mal wieder Leute auf mich zu und manchmal dauert dann der Organisationsprozess dann doch etwas länger. Es klappt nicht immer gleich im nächsten Jahr, sondern manchmal erst nach 2, 3 Jahren, je nachdem, was für Prioritäten in einer Kirchengemeinde vorhanden sind oder auch in welchem Zustand gerade die Orgel ist. Manchmal muss sie erst restauriert werden oder überarbeitet werden und all sowas. Da kommt vieles zusammen.
Die Klosterkirche. Kloster Corvey oder die Abteikirche in Marienmünster. Das sind ja eher bekannte Orte. Wie sieht es so in den kleinen Dörfern und Gemeinden aus? Ist da noch einiges an Überraschungen zu erwarten? Du hast ja immer wieder so Dorfgemeinden wie Stockheim, Wedeborn, ja. Schönhagen, Eisdorf.
Ja, da sind immer ganz interessante Orgeln, echte Kleinodien. Und ich finde es dann ganz toll, das gehört ja zum Konzept von Vox Organi, dass dann eben internationale Künstler kommen und auch nationale, also von woanders, die also dann einen ganz anderen Zugriff haben zu also einer Orgel. Einfach, die kommen dahin und müssen sagen, was mache ich denn jetzt? Und das ist immer total erfrischend, auch für die Gemeinde zu sehen, wenn jemand anderes spielt. Also das ist belebend, nicht nur für mich, sondern auch wirklich für die Zuhörer und für die Menschen vor Ort. Erlebe ich das zumindest.
Fragen dann die Künstlerinnen und Künstler auch schon mal an?
Ja, ich habe eine riesen Warteliste mittlerweile.
Auch eine Wunschliste, was so Wunschorte angeht.
Alles, beides. Also die fragen an, erstens dürfen wir mitmachen und ich würde am liebsten da und dort mal spielen. So kommt das. Und ich versuche das dann halbwegs zu koordinieren, dass es irgendwie so hinkommt. Und manchmal kann ich dann auch den Wünschen entsprechen und manchmal muss ich sagen, ach, dann vielleicht nächstes Jahr und so weiter.
Das spricht sich ja dann auch rum unter den Musikerinnen,
ja.
Ne?
Ich denke schon. Also man kriegt da wirklich viele Anfragen und sie wollen alle gerne mitmachen. Und wer einmal hier war, sagt dann immer, kann ich nächstes Jahr wiederkommen? Was dann manchmal zu realisieren ist und manchmal eben nicht.
Es hat ja auch ein bisschen Tradition, dass du selber als Organist noch Entdeckungen machst, was so die lieben Kolleginnen und Kollegen jetzt an Programmvorschlägen und Vorstellungen haben.
Ja, natürlich. Also ich liebe es, mir Kollegen anzuhören, zu hören, wie sie spielen, was sie spielen, das ist ungemein bereichernd. Wenn sie anders spielen als ich, umso besser, das gibt mir neue Anregungen und vor allen Dingen das Repertoire. Ich habe so viele Stücke kennengelernt, immer und immer wieder, manches davon spiele ich dann selber auch mal, wenn ich Zeit habe, es zu üben oder so, das hängt ja auch immer davon ab, aber auf jeden Fall, ich lerne so viel tolle Musik kennen und das ist für mich wirklich eine super Sache.
Komponisten so in dem Gesamtrepertoire, in diesem Spielplan, wo du jetzt spontan schon mal hellhörig geworden bist?
Ja, das sind also auf jeden Fall zum Beispiel ganz viele skandinavische Komponisten, die von einem amerikanischen Organisten gespielt werden, der sich auf das skandinavische oder nordeuropäische Repertoire, und zwar 19. bis 20. Jahrhundert spezialisiert hat. Und wenn man dann die Komponisten sieht, dann denkt man, oh, das ist aber interessant, was mag das sein? oder Minimal Music ist dabei. Wir haben sogar usbekische Komponisten dabei. Und das, ja, muss man mal gucken, was das alles so wird. Da bin ich sehr gespannt.
Und wie weit zurück, jetzt so in die musikalischen Jahrhunderte, reicht das Repertoire?
Ja, das geht dann zurück bis na, auf jeden Fall ins 17. Jahrhundert, manchmal sogar ins 16. Jahrhundert. Da ist dann alles dabei. Und bei ganz moderner Musik, also bis ins 21. Jahrhundert, da ist dann manchmal etwas populär, aber auch manchmal etwas, was weniger populär ist, sondern was auch mal anstrengend zu hören ist, da wo es dann auch mal schroffe Klänge gibt. Alles Mögliche ist vertreten und ich bin sehr gespannt, wie es dann wirklich alles so klingt und natürlich auch, wie es den Leuten gefällt. Auch das finde ich eine interessante Frage.
Vox organisiert da auch immer mal wieder musikalisches Neuland zu erkunden, jetzt unabhängig davon, wann es entstanden ist.
Klar, das sehe ich auch so. Das gehört eben dazu. Die Orgel ist eben ein lebendiges Wesen, das sich fortentwickelt, wo es neue Sachen zu entdecken gibt und wo es immer wieder was zu finden gibt, was passt dazu, was nicht und so weiter.
Ist das auch so ein Thema, was du dann in den beiden Schülerkonzerten und Orgelführungen ansprichst?
Da eher weniger. Da geht es erstmal darum, zu zeigen, wie geht denn so eine Orgel überhaupt? Wie funktioniert eine Pfeife? Was macht ein Register und so weiter?
Wie koordiniert man zwei Hände und zwei Füße? Kommt
ach, das vielleicht nicht so sehr. Ich lasse die einfach mal so ein bisschen spielen, also einfach mal eine Taste drücken und so weiter. Also auch Leute, die gar kein Instrument spielen können, sondern die sollen einfach die Erfahrung machen, was da passiert, wenn ich was ziehe, wenn ich was drücke und dann in eine Orgel reinkriechen oder mal in eine Pfeife pusten und all sowas.
Und da bietet sich die Orgel in Dassel auch an?
Ja, das ist zum einen die Orgel in Dassel, die also einen guten Zugang hat. Da kommt man leicht rein. Es gibt manchmal Orgeln, da muss man erst, wer weiß wie, klettern, um reinzukommen. Und dann ist es auch manchmal gefährlich, weil man entweder selbst zu Schaden kommen kann oder weil man was kaputt machen kann. Und in Dassel ist das also alles ganz gut zugänglich. Kommt man gut rein, kann man sich angucken. Und es ist eben die Paul-Gerhardt-Schule vor Ort. Da sind dann eben auch viele Schüler, die durchaus Interesse an solchen Sachen haben.
Die ab und zu mal an der Kirche vorbeilaufen und auch den einen oder anderen Ton nach draußen vernehmen.
Vielleicht. Und die dann auf einmal sehen, ach, da ist ja eine Orgel, da spielt man ja auch mit Füßen. Ach, das was, da sind ja Pfeifen drin. Ach du meine Güte, sowas weiß ja keiner.
Ist das so? Ist da so viel Neuland?
Das glaube ich schon. Also ich erlebe es auch bei erwachsenen Menschen sehr, sehr oft, dass die denken, was, da spielt man mit Füßen bei der Orgel? Woher soll man das auch wissen? Meistens sind die Organisten ja weit ab vom Schuss, sitzen irgendwo auf einer Empore und was die dann machen beim Spielen, weiß keiner. So ist es jetzt manchmal so, dass in Konzerten dann auch eine Videoübertragung ist per Beamer, dass man dann auf einer Leinwand sehen kann, dass da wirklich jemand agiert, manchmal eben auch mit den Füßen.
Und gut beschäftigt ist.
Ja.
Letztendlich.
Ja.
Es gibt eine so gesehen besondere Begegnung, was Orgelklänge angeht in Clausthal, nämlich ein Orgelkonzert zu vier Händen. Ist das eher eine Rarität oder gibt es viele Komponisten, die da mal mehrstimmig, mehrklanglich auch für zwei Interpreten komponiert haben?
Also das ist schon eher eine Rarität. Es gibt so einige Organisten oder Organistinnen, die sich dann ab und zu mal zu so einem Duo zusammentun. Aber da muss man eben auch ganz schön viel üben, weil man ganz anders sitzt. Normalerweise sitzt man in der Mitte der Orgel und dann weiß man, wo man die Füße hin tut. Wenn jetzt zwei Leute auf der Orgelbank sitzen, dann müssen sie also sehen, wer spielt jetzt oben und unten, man muss sich ganz neu orientieren und sie müssen auch beide ungefähr den gleichen Abstand zur Orgel hinkriegen. Wenn also einer jetzt sehr lange Beine und der andere sehr kurze hat, dann kann das schon manchmal schwierig sein oder auch mit den Armen. Das muss schon irgendwie passen, dass man die Bank dann entsprechend positioniert und das Repertoire ist doch relativ eingeschränkt. Es gibt da nicht so viel, man kann manchmal dann aus der Barockzeit durchaus Sachen finden, die für zwei Cembali waren oder für zwei Manuale auf einem Cembalo, sowas kann man machen und für Orgel auch entsprechend und man kann sogar was von Mozart spielen, aber vieles sind dann auch erstmal Bearbeitung und im 19. 20. Jahrhundert, da gibt es dann auch Originalwerke für vierhändig und man kann dann eben zeitgleich eben viel mehr klangliche Sachen machen, die ein Mensch alleine halt nicht machen könnte.
Und man hat ausreichend Manuale zur Verfügung.
Ja, man also braucht,
an Tasten ja, mangelt es nicht.
Man sollte dann eben das auch an einer großen Orgel machen. Jetzt in diesem Fall in Clausthal, die hat vier Manuale. Dann können eben beide Spieler auf zweien spielen oder hin und her und abwechseln und sonst was.
Es gibt noch
Ein Duett zwischen Orgel und Blockflöte.
Das wird in Schönhagen stattfinden und das finde ich also ganz reizvoll. Die Orgel in Schönhagen ist ein Instrument, was zwar aus dem 19. Jahrhundert ist, aber noch den Geist der Barockzeit atmet, also von der Stimmung her und von der Klanglichkeit. Und da kann man dann, glaube ich, wunderbar ein Soloinstrument dazu packen.
Du sprachst eben schon das Stichwort Bearbeitungen an. Welche Rolle spielen die so im Gesamtprogramm?
Das ist jetzt nicht die Priorität, sondern in der Regel spielen die Organisten, Organistinnen Originalwerke. Es gibt einfach so wahnsinnig viele Originalwerke und manchmal gibt es dann durchaus auch mal Arrangements, dass mal auch mal ein bisschen Filmmusik dabei ist, die eben nicht für Orgel geschrieben wurde oder sowas. Oder auch eine Bearbeitung von einem barocken Concerto Grosso, was eben für Orchester gedacht wurde, was man auch gut auf der Orgel spielen kann. Aber wie gesagt, meistens suchen die Leute sich Originalwerke aus, weil es einfach so viel tolle Musik gibt.
Gibt es da viele Verbindungen meinetwegen zum Jazz oder zu bestimmten, im besten Sinne folkloristischen Traditionen? Sind da auch Elemente mit eingepflegt?
Ja, die sind auch dabei. Das entscheiden immer die jeweiligen Organisten, die dann eben sagen, ach, da passt eher das, da passt eher das. Wir haben einen Organisten aus Leeds, der spielt einige Stücke, die sehr an Jazz-Anklänge hat. Das passt da auch sehr gut. Oder wir haben Stücke, die sehr im besten Sinne populär musikalisch sind, wo dann also wirklich sehr eingängige Melodien sind. Und wir haben wirklich, glaube ich, alles dabei.
Nimmst du so Publikumsreaktionen im weitesten Sinne mit, wenn man sozusagen ehrwürdige klassische Orgel mal ein bisschen mit Jazz unterwandert oder populäre Elemente einbringt, gibt es da viel Interesse dran, dass Leute einfach auf dem Wege hellhörig werden, was dieses Instrument ausmacht?
Das kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen. Es kommt immer darauf an, was man spielt. Wenn man beispielsweise das berühmteste Orgelstück aller Zeiten, die D-Moll-Toccata von Bach, spielt, da sind in der Regel alle Leute happy. Also was anderes will man dann gar nicht haben. Und man kann auch sehr gute Effekte haben, wenn man jetzt andere eingängige Musik spielt. Aber natürlich, wenn man auch mal Jazz-Elemente hat oder etwas poppige Sachen, das kann auch sehr gut ankommen.
Also das macht sich jetzt nicht unbedingt in der Resonanz bemerkbar, weil die Leute können ja das Programm vorher lesen und sehen.
Da schaut man manchmal so ein bisschen, wo geht man hin, was interessiert einen, was vielleicht weniger. Und wir machen das ja auch in der Regel so, dass wir vorher oder nachher mit den Leuten reden, ein bisschen was erklären oder sowas. Und dann kann man ja auch ins Gespräch kommen. Man kann ja auch sagen, oh, das hat mir besonders gut gefallen oder oh, da konnte ich nichts mit anfangen. Na klar, also da gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen. Ich hoffe immer, man entdeckt etwas. Und wenn einem was nicht gefällt, ist das auch eine Entdeckung.
Es kann ja auch sein, dass der eine oder andere dir mal einen Wunschzettel in die Hand drückt und sagt, das hätte ich gerne mal.
Ja, gibt es auch schon manchmal. Das ist natürlich immer die Frage, ob man das wirklich realisieren kann. Man muss es ja auch üben und spielen können und es muss das Instrument dafür da sein und so weiter.
Ist da Bach einer der Favoriten, wenn was angefragt wird?
Ja, natürlich, Bach ist immer dabei. Also der wird, glaube ich, von allen immer als das Höchste angesehen, sowohl von den Spielern als auch von den Zuhörern. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen und jeder spielt meistens irgendwas von Bach. Ich glaube, wir haben gar kein Programm, wo Bach fehlen würde.
Also er funkt immer gerne mal dazwischen.
Also im positiven Sinne ist er immer dabei.
Ihr macht ja auch einige Abstecher nach Göttingen. Klar, es gibt ein vertrautes Bündnis mit der Jakobikirche und mit Kantor Stefan Cordes, aber es gibt auch noch einen Absticker zur Christophoruskirche.
Ja, die ist dieses Jahr zum zweiten Mal dabei und das war also auch für mich eine ganz große Entdeckung, dass da eben auch so ein schönes Instrument ist in diesem klanglich tollen Raum und eine sehr nette Gemeinde und so weiter. Da freue ich mich sehr drüber, dass die wieder dabei sind.
Ihr lasst euch diesmal ein bisschen mehr Zeit für das Festival, dass man also von 19. April bis zum 9. August flanieren kann zwischen 26 Kirchen.
Das ergibt sich manchmal einfach durch die Möglichkeiten der Terminfindung. Wir versuchen ja ganz viele Termine zu koordinieren an ganz verschiedenen Orten und da müssen wir immer sehen, was geht, wann, wo. Danach richtet sich das und das hat sich jetzt einfach dann so ergeben, dass wir eben auch schon Ende April mehrere Veranstaltungen haben. Warum nicht?
Was meinst du, habt ihr viele Besucherinnen? die euch so durch das Frühjahr bis in den Sommer folgen?
Das wird sich zeigen und das hoffe ich natürlich. Also in den letzten Jahren gab es immer sehr viele Fans, die zu vielen Veranstaltungen gekommen sind. Die haben sich natürlich ausgesucht, was sie besonders interessiert, wo sie gerne mal hin möchten, welchen Raum sie sich angucken möchten.
Es war ja schon letztes Jahr nicht so ganz einfach, das Festival finanziell zu stemmen. Dieses Jahr ist der Landkreis Northeim mit der Kulturstiftung mit ins Boot gestiegen. Das verbessert also die Möglichkeiten jetzt auch, was Gäste angeht, das Repertoire.
Ja, selbstverständlich. Wir sind natürlich auf Unterstützung von verschiedenen Seiten angewiesen. Es gibt eben einen Trägerverein, der also letztendlich die ganze Finanzierung stemmt. Die Gesellschaft zur Förderung der Orgelmusik, e.V., eingetragener Verein. Spenden sind sehr willkommen und die kann man also steuerlich absetzen. Und wir brauchen natürlich Sponsoren und wir haben also auch in diesem Jahr kleinere und größere Unterstützer, also was das Finanzvolumen anbelangt.
Sonst ist ja so ein Festival bei freiem Eintritt, das muss man ja immer dazu sagen, ja, nicht realisierbar.
Ja, wir möchten aber, dass es auch niedrigschwellig ist. Jeder, der kommt, soll kommen können, also dass nicht jemand wegen finanzieller Erwägungen nicht kommen kann. Aber wir sagen natürlich auch immer, wir bitten um Unterstützung, dass man auch so, wenn es denn geht, einen angemessenen Beitrag auch nach dem Konzert in die Kollekte tut. Aber es soll grundsätzlich alles möglich sein. Und wir haben zum Teil auch Formate, wo dann die Veranstaltung in Andachtsform ist. Da würde natürlich ein Eintritt sowieso nicht passen. Und deswegen kommt das, denke ich, so auch ganz gut hin. Von dem Spirit her, dass jeder kommen darf, jeder ist eingeladen und wer kann, kann uns unterstützen.
Gibt es eigentlich zum Beispiel in Europa Länder, wo man einfach nochmal nachforschen müsste, was an Orgelmusik, an Orgelgeschichte da gereift ist? Du hast ja ganz zu Anfang Skandinavien erwähnt, wo es einiges zu entdecken gibt. Gibt es da noch weitere
Länder? Ach, mit Sicherheit. In diesem Jahr haben wir eine lettische Organistin und ich habe gesagt, sie muss auch was von einem lettischen Komponisten spielen. Und das tut sie dann auch. Die ungarischen Organisten bringen immer was Ungarisches mit und die Italiener natürlich was Italienisches. Also, dass man auch da was hat und von allen.
Musikgeschichtlich ist ja Italien quasi ein langjähriger Bündnisgefährte.
Kann man so sagen.
Ne? Während es dann Lettland, Litauen, diese Region,
ja, aber da gibt es
wahrscheinlich
auch
noch einige Schätze hat, die es zu bergen gilt.
So ist es. Das ist auch für mich totales Neuland.
Fließt zwar eine Reihe von Konzerten, aber wenn da Neugier für dich dabei ist, beflügelt das auch für weitere Unternehmungen.
Ja, natürlich. Also ich habe ja gesagt, ich bin sehr daran interessiert, auch immer wieder neues Repertoire kennenzulernen und freue mich dann, wenn da interessante Stücke sind. Aber ich freue mich noch mehr, eben an die Kollegen und Kolleginnen zu hören, wie und was sie so spielen. Finde ich total spannend. Und im Kontakt zu sein, dass man mit ihnen redet, das ist ja auch eine Form von Völkerverständigung. Finde ich also total wichtig.
Gibt es viele Leute, die nach dem Konzert noch die Musikerinnen ansprechen?
Ja.
Ein bisschen nachhaken wollen?
Ja, da gibt es ganz viel.
Und die haben viel zu erzählen?
Die meisten auf jeden Fall.
Musikalisch und vielleicht
ja, klar.
Auch musikgeschichtlich.
Ja, man erlebt ja dann auch viel. Wenn man durch die Gegend reist und Musik macht, gibt es viele interessante Anekdoten, die dann entstehen, wie man so kennengelernt hat. Und deswegen sind die Musiker meist auch interessante Persönlichkeiten.
Wir dürfen gespannt sein.
Ich freue mich auch.
Auf gutes Gelingen.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.